Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 184. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich mit einem jungen Südtiroler Winzer verabredet, der 2021 im Eisacktal in der Nähe von Brixen auf der Basis von Vorarbeiten seiner Mutter sein eigenes Weingut gegründet hat. Die Rede ist von Daniel Siegmund, der demnächst seinen 27. Geburtstag feiert. Als Daniel 2017 nach Veitshöchheim geht, um dort die Technikerschule für Weinbau zu besuchen, ist er überzeugt, dass die besten Weine aus Südtirol kommen und dass die Kellermeister der berühmten Genossenschaften seiner Heimat den Schlüssel für große Weine in Händen halten. Er hat dann nicht schlecht gestaunt, als es immer wieder seine aus Südtirol mitgebrachten Weine sind, die bei den Tastings mit seinen Mitschülern halb voll übrig blieben, während viele andere Flaschen ausgetrunken werden. Ein Umdenkungsprozess beginnt. Daniel erkennt, wie viel mehr möglich ist, und so konkretisiert sich mit der Zeit ein gänzlich anderes Ideal an Weinstilistik. Nicht ganz unschuldig an diesem Lernprozess sind die Diskussionen mit seinen damaligen Mitstreitern in Veitshöchheim, unter anderem Carsten Saalwächter, Konrad Buttrus und Jonas Brandt, alle miteinander heute Protagonisten des handwerklichen, naturbelassenen Weins. Und auch seinen Plan, einmal Kellermeister einer der großen, berühmten Südtiroler Kellereigenossenschaften zu werden, beerdigt er. Stattdessen reift in ihm die Idee, sein eigenes Weingut zu gründen. Wie es dann tatsächlich zur Gründung kommt, wie es ihm gelingt, seine Ideen vom handwerklichen, naturbelassenen Wein in die Praxis umzusetzen und dann auch schon ganz bald einen begeisternden Markt für seine Silvaner, Spätburgunder, Portugieser und Rieslinge zu finden, das alles ist Gegenstand unseres Podcast-Gesprächs. Deshalb Bühne frei für den jungen Himmelsstürmer des Südtiroler Steillagenweinbaus, Bühne frei für Daniel Siegmund aus Tschötsch bei Brixen im Eisacktal. Los geht's! So, lieber Daniel, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass du heute bei Genuss im Bus dabei bist und sende einen Gruß nach Südtirol.
Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Du lebst und arbeitest ja in der Nähe von Brixen, ne? In so einem kleinen Weiler. Das ist also, da befinden wir uns natürlich im Südtiroler Eisacktal. Ist vielleicht als Weinbaugebiet weniger bekannt als die Gegenden da um Bozen selbst und Richtung Meran hoch und Richtung Tramin runter, also nach Süden. Das ist so, da sind so die bekannten Hotspots. Das Eisacktal ist weniger bekannt. Da werden wir heute quasi ein bisschen nachladen und werden das Eisacktal ein bisschen auch thematisieren. Daniel, du bist mir erst vor einem halben Jahr, glaube ich, ist es her, bist du mir das erste Mal nicht als Mensch noch nicht, sondern mit einem deiner Weine begegnet. Da kam ein guter Freund von mir, der sagt hier, ich habe hier einen Silvaner, den musst du mal verkosten. Und der hat mich tatsächlich auf den ersten Blick begeistert, hat mich wirklich umgehauen, dieser Silvaner, weil er mir sofort den Eindruck von Südtirol vermittelt hat. Also ich bin ja ein begeisterter Südtirol-Reisender. Wir gehen da fast jedes Jahr mal zum Wandern hin, in Zwinschgau, aber auch in die Dolomiten. Und ich hatte da sofort die Heunoten habe ich gespürt, diese kräutrigen Wiesennoten. Und dann am Gaumen war der so kristallklar mit so einer feinen mundversenden Säure und viel Grip und salzige Länge. Also ich habe sofort gedacht, das kann nur Südtirol sein. Und so war es ja dann auch. Und dann habe ich gedacht, diesen Kerl, der dahinter steckt, den muss ich mal kennenlernen. Und da hatten wir ja auch Kontakt, ne? Vor einem knapp halben Jahr war das. Und ich wollte dich besuchen. Hat dann nicht geklappt, weil ich kurzfristig krank geworden bin. Ich hatte da eine Reise vor, wollte den Urban Blattner besuchen, den Peter Plieger, den Christian Kerschbaumer, glaube ich. Und natürlich auch wieder mal beim Martin Goyer in Bozen vorbeifahren. Diese Reise habe ich verschoben, aber nicht aufgehoben. Und freue mich sehr, 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 dass du heute dabei bist.
Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön.
Sag doch mal, Daniel, du bist ja noch ein junger Kerl, genauso alt wie mein Junior. 27 werdet ihr in diesem Jahr. Aus welcher Familie kommst du? Welches Elternhaus muss ich mir vorstellen?
Also ich komme aus einer Bauernfamilie. Ich will jetzt ganz bewusst nicht Winzerfamilie sagen. Ich bin auf einem Gemischtbetrieb aufgewachsen. Also das heißt, wir hatten Weinbau und Obstbau, beziehungsweise mein Vater hat das immer noch. Ich habe die Landwirtschaft von klein auf mitbekommen, aber an sich der Zugang zum Wein, der war ein bisschen weniger, würde ich sagen. Also den Zugang zu der Produktion von der Traube, den hatten wir von klein auf, weil wir mussten auch im Weinbach mithelfen, was ja nicht immer so schön war, wenn andere Kollegen im Schwimmbad gechillt haben und wir mussten im Weinberg rumherlaufen. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich das mitbekommen habe und auch mitmachen musste, weil das bringt dann eine schon. Und das hat ja auch die Freude an der ganzen Sache geweckt.
Das heißt, Papa und Mama waren in der Landwirtschaft und beide dann auch in der Weinproduktion?
Genau, also wir sind in Feldurns, ist der elterliche Betrieb. Das ist ziemlich in der Mitte vom Eisacktal, das Dorf Feldurns. Dort bin ich aufgewachsen mit zwei Geschwistern, Mama und Papa. Wie gesagt, auf dem elterlichen Hof mit Obst- und Weinbau. Und dass ich jetzt nach Brixen gekommen bin, ist eigentlich ein bisschen einem Zufall geschuldet, weil meine Mutter hat einen Betrieb übernommen im Jahr 2006, was eigentlich so gar nicht geplant war. Und so kam es eigentlich zur ganzen Geschichte, dass wir jetzt selbst Wein auch ausbauen.
Okay, und du hast dann das Weingut 2021 gegründet, richtig?
Genau. Also meine Mutter, das war der Betrieb von meinem Opa, also Betrieb, der Elternbetrieb von meiner Mutter sozusagen.
Ja.
Der stand ein bisschen auf der Kippe, also mit Kippe meine ich, es war nicht klar, wie es mit dem Betrieb weitergehen sollte im Jahr 2006, weil mein Opa hatte da auch schon stolze 75 Jahre auf dem Buckel und konnte halt auch nicht mehr alles schaffen.
Ja.
Der Bruder von meiner Mutter hatte nicht wirklich Interesse am Weinbau und deswegen hat er den Betrieb eigentlich auch nicht übernommen. Und dann hat meine Mutter so in der Not, würde ich mal sagen, einfach um den elterlichen Betrieb nicht verkaufen zu müssen, nicht irgendwie aufgeben zu müssen, hat sie den mal übernommen. Der war auch in einem recht schlechten Zustand und hat dann eben angefangen, Jahr für Jahr die gesamte Weinbaufläche zu erneuern, neu zu bepflanzen, die ganzen Druckmauern zu erneuern. Und dann konnte ich eigentlich eine gute Basis im Jahr 2021 übernehmen und direkt mit der Selbstvermarktung dann loslegen.
Und das hat sie dann ohne deinen Papa gemacht?
Das war nicht ohne meinen Vater. Also der Vater hat zwar mehr Zeit auf seinen Betrieb verbracht, weil das ist auch ein Vollerwerbsbetrieb, aber er hat schon auch immer mitgeholfen. Also er hat zum Beispiel Pflanzenschutz hatte dann viele Jahre betreut, bei den Druckmauern zum Teil hat er dann auch mitgeholfen. Mein Bruder hat auch damit geholfen. Also das war schon immer ein Miteinander, aber natürlich musste am meisten Zeit hat schon meine Mutter investiert.
Und wie weit ist das von Feldturns da nach Brixen Church?
Das sind 10 Minuten.
Okay.
Also das ist wirklich das nächste Dorf,
sozusagen. Okay. Genau. Und es ist ja da schon relativ hoch gelegen alles, ne? Also du hast ja Weinberge, die gehen dann bis 800, 900 Meter?
Genau, also wir starten mit den tiefsten Weinbergen bei 620 Meter und gehen dann momentan bis 820 Meter hoch.
Ist das jetzt im Zuge des Klimawandels ein Vorteil oder ein Nachteil?
aus meiner Sicht absoluten Vorteil. Ich sehe das auch fürs gesamte Eisacktal einen riesigen Vorteil, dass wir einfach die Möglichkeit haben, wenn wir wollen, auch in höhere Lagen hochzugehen. Weil meistens ist es ja so, dass sobald der Weinbau aufhört, da fängt die Viehwirtschaft an. Das heißt, da stehen dann die Futterwiesen und das kann man, wenn man möchte und die Lage geeignet ist, kann man das dann ja auch relativ leicht und einfach bepflanzen. Und das macht's schon spannend.
Okay, du siehst also für die Zukunft des Eisacktals, über das wir gleich noch ein bisschen genauer reden, durchaus eine gute Zukunft mit Potenzial.
Auf jeden Fall. Also davon gehe ich mal stark aus.
Okay, interessant, interessant. Nochmal zurück. Du bist dann in dieser Familie groß geworden. Deine Mutter hat dieses Weingut des Opas ein Stück weit auch vorbereitet, sodass du im Grunde genommen dich nicht in ein gemachtes Nest setzen konntest. Aber es waren schon ein paar gute Voraussetzungen da. Wann hast du dich denn tatsächlich entschieden, das tatsächlich auch zu tun und Winzer zu werden?
Entschieden habe ich das eigentlich, sobald ich meine Ausbildung in Deutschland beendet habe. Die Umsetzung habe ich eigentlich mal für Jahrgang 2020 geplant gehabt, aber da waren noch ein paar andere Sachen, Kellerbau und so weiter zu erledigen. Somit hat sich so mein Jahr verschoben. Aber dass ich jetzt selber Wein machen möchte, weiß ich eigentlich seit 2017.
Okay, und wo hast du die Ausbildung gemacht?
Ich war in Veitshöchheim auf der Technikerschule 2 Jahre. Eigentlich der Grund, warum ich nach Veitshöchheim bin, ist, dass ich am Anfang immer gedacht habe, ich möchte in der Kellerei Kellermeister werden. Hat sich dann im Laufe der schulischen Entwicklung dann eigentlich erübrigt, weil ich habe einfach ein bisschen andere Weinstile kennengelernt und lieben gelernt und das passt dann auch nicht mehr ganz so gut zum Genossenschaftswesen.
Ja. Und du warst auch hier in Deutschland in einem Betrieb oder warst du nur in Pfalz-Zürchheim?
Nee, ich war auch zweimal Praktikum. Ein Praktikum habe ich in Franken absolviert bei einem Weingut Brennfleck. Das war noch zu der Schulzeit von der Leinburg, also von der Landwirtschaftsschule in Südtirol.
In Sulzfeld, ne?
Genau, in Sulzfeld bin ich da raus und danach Veitshöchheim war ich noch bei Peter Lauer an der Saar, um Riesling auch ein bisschen nochmal
Okay,
kennenzulernen und zu
cool.
verstehen.
Ja, guter Betrieb.
Auf jeden Fall, ja, war echt eine coole, schöne Zeit und auch sehr lehrreiche Zeit, muss ich sagen.
Veitshöchheim 2017, war das nicht auch das Jahr, wo der Carsten Salwächter dort war?
Genau, ich war mit Carsten Salwächter, mit Konrad Pudrus von Conny und Evi,
Okay.
Jonas Brandt und unter anderem auch
Ah
von
ja.
Conny Brandt.
Da war was los.
War was los, ja. Und vor allem würde ich mal sagen, der Conny und der Carsten haben schon auch den größten, also am meisten Schuld daran, dass ich jetzt nicht Kellermeister bin.
Ja, das ist natürlich eine spannende, inspirierende Peer Group. Oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich bin effektiv durch sie auf den handwerklichen, naturbelassenen Weinstil aufmerksam geworden, was mich dann einfach auch fasziniert hat.
Und ihr habt noch Kontakt und trefft euch gelegentlich?
Wir haben noch Kontakt. Bei Carsten waren wir erst früher draußen. Beim Conny sind wir jetzt zum Silvanerfest im August. Also man hört sich, man sieht sich. Soweit passt das, ja, auf jeden Fall.
Ja, da ist eine ähnliche Denke, ne, glaube ich. Ein ähnliches Herangehen auch an die Weinbergspflege und ans Weinmachen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Wie eigentlich bei Ihnen auch, lagert bei uns alles im Holzfass, lagert auch ziemlich lange im Holzfass, bleibt lange im Keller, alles spontan vergoren, alles Säurebau, ist schon ein sehr ähnlicher Ansatz.
Ist ein sehr ähnlicher Ansatz. Kommen wir auch noch gleich ein bisschen intensiver zu. Vielleicht noch ein kleiner Blick aufs Eisacktal. Du hast ja vorhin schon angekündigt, du siehst da eine durchaus rosige Zukunft. Das kann ja nicht jedes Weinbaugebiet aktuell von sich behaupten. Was sind denn die Stärken des Gebietes oder die Aspekte, die sich immer mehr jetzt zu Stärken deiner Meinung nach entwickeln werden?
Also wie erwähnt, einmal natürlich die Höhenlage, das Potenzial auch in die Höhe noch zu wachsen. Das sehe ich als ganz große Stärke, weil das bei Weitem nicht jeder die Möglichkeit hat. Mhm. Zum anderen muss man jetzt auch sagen, das Eisacktal ist ja mittlerweile als Weißweingebiet angesehen. Mhm. Das war nicht immer so. Vor 100 Jahren plus minus war es eigentlich ein Rotweingebiet. Das wissen eigentlich nur viele Leute nicht. Und ich glaube auch, dass das für die Zukunft auch wieder eine Stärke sein kann, dass wir eventuell wieder auf Rotwein auch, also damit Rotwein wieder einen Stellenwert auch bekommt. In den tieferen Lagen, in den wärmeren Lagen, glaube ich, ist das auch durchaus sinnvoll.
Dann welche Rebsorten, also Portugieser, Vernatsch, Spätburgunder oder was anderes?
Früher war es Portugieser. Effektiv 85% war mit Portugieser bestückt. Heutzutage, glaube ich, wird der größte Fokus und es wird am meisten Sinn machen, wenn man auf Spätburgunder geht. Spätburgunder in einer frischen, kühlen, eleganten Stilistik. Das, glaube ich, kann das Eisacktal, das restliche Südtirol, größtenteils ist es ja nicht mehr in der Lage, einen frischen, eleganten Spätburgunder zu produzieren.
Zu warm geworden, ne?
Es ist zu warm geworden, genau. Ja. Wenn man so eine Stilistik anstrebt, dann glaube ich, hat das Eisacktal schon großes Potenzial.
Und wie ist es von der Topografie her? Es ist ja tendenziell, sind es Steillagen, ne? Also das ist ja nicht ganz einfach, sie zu bewirtschaften, relativ arbeits- und dementsprechend auch kostenintensiv. Ist doch richtig, oder?
Das stimmt. Der Großteil vom Weinbau ist eigentlich auf dem Hang. Zum Teil sind das auch sehr steile Hänge. Ist jetzt ein bisschen anders geprägt wie in Deutschland. Also wir haben eigentlich immer Querterrassierung, wir haben nichts in Falllinie. Das heißt, die Reihen gehen immer quer zum Hang und damit die Bewirtschaftbarkeit ein bisschen einfacher wird, sind die meisten Weinberge eigentlich auch nochmal mit Trockenmauern durchzogen, damit es zwischen den Trockenmauern einfach ein bisschen flacher wird. Ist trotzdem sehr aufwendig, maschinell, ja, das eine und das andere ist möglich, aber größtenteils machen wir eigentlich alles mit der Hand, ja.
Und zum Glück gibt es mittlerweile ja auch ein paar Maschinen doch, die die Arbeit in den steileren Lagen erleichtern, ne?
Genau, es gibt schöne Entwicklungen, wo man effektiv so wie mit einem Traktor oder fast wie mit einem Traktor arbeiten kann. Die Power von einem Traktor natürlich hat man nie bei kleineren Maschinen, aber immerhin kann man Pflanzenschutz betreiben, man kann Unterstockpflege machen, Böschungen mulchen, Laub schneiden. Also es ist schon einiges möglich, aber natürlich bei weitem nicht so viel wie jetzt in der Ebene.
Und sicherlich ist es auch natürlich im Eisacktal nicht anders wie in anderen Gebieten, dass so eine vielversprechende Entwicklung ja auch Risiken birgt. Sie muss ja erstmal auch realisiert werden. Und dafür brauchst du natürlich auch Menschen, ne? Da brauchst du Menschen, die die Idee haben, hier gibt es Potenzial, das sich entwickeln lässt. Von selbst entwickelt es sich sicherlich nicht. Und Ich weiß, es gibt einige Südtiroler Winzer, die immer sagen, ja, in Südtirol ist schon ein besonderes Potenzial, aber da ist der Horizont oft gar nicht weit und endet am nächsten Küppel, am nächsten Berg. Wie schätzt du das Klima der Winzer, der Produzenten, der jungen Betriebe vielleicht auch ein? Wird dieses Potenzial gesehen und gibt es Köpfe, die das auch bereit sind umzusetzen?
Da kann ich dir recht geben. Also das effektiv bin ich auch der Meinung, dass der Horizont oft wirklich am nächsten Berg endet. Mhm. Das ist der Nachteil, wenn man so in einem gebirgigen Land lebt. Es gibt aber schon mittlerweile schöne Bewegungen. Der Großteil ist schon recht konventionell eingestellt, also sei es bezogen auf der Weinbereitung eigentlich, liegt sicherlich auch daran, das System vom Südtiroler Wein, das funktioniert sehr gut. Mhm. Also das darf man nicht leugnen. Die ganze Weinwirtschaft funktioniert wirklich richtig gut. Das funktioniert sicher auch gut dank dem Tourismus, was wir haben. Ja. Das Ganze ein wichtiger Part. Nichtsdestotrotz, wenn wir es jetzt vielleicht auch mal aufs Eisacktal ein bisschen beschränken, gibt es einige junge, motivierte Winzer, die was alles auf den Kopf stellen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an den Wolfgang vom Weingut Zöllhof oder an den Hannes und an die Carmen vom Weingut Rückhof. Mhm. Was einfach so eine junge Generation ist, die was wirklich alles umkrempelt, kann man so sagen. Ja. Und das ist eine schöne Entwicklung. Ich glaube, das wird auch immer so ein Miteinander bleiben. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass das gesamte Eisacktal oder das gesamte Südtirol irgendwie die Weinstilistik in den nächsten Jahren groß ändern wird. Das glaube ich nicht. Aber so in der kleinen Szene passiert schon einiges auf jeden Fall. Und das ist auch gut, weil es bringt Vielfalt und das bringt auch Vielfalt fürs ganze Tal, fürs ganze Land und ist halt, finde ich, ist immer, für mich ist Vielfalt halt immer gut, wenn es nicht zu eindimensional ist, die ganze Geschichte.
Nun ist ja Südtirol insgesamt ungeheuer genossenschaftsgeprägt, was immer noch 70% oder wie viel das mal war, und es gibt weiterhin große Kellereien, die in der Summe ja fast 90% des gesamten Südtiroler Weinaufkommens produzieren. Gibt es denn da auch Tendenzen, dass es sich aus diesen Strukturen immer mal wieder der eine oder andere Private herauslöst und auf eigene Faust beginnt?
Das ist in den letzten Jahren sehr oft passiert. Wir sind ja auch so ein Beispiel. Mhm. Wir waren auch in der Genossenschaft, sind dann ausgetreten. Das passiert schon mittlerweile eigentlich sehr oft. Oft kann ich mir es auch nicht erklären eigentlich, warum Leute aussteigen, weil die Genossenschaften funktionieren wirklich gut. Ne? Gut, mhm. Also richtig gut. Mhm. Die machen auch größtenteils auch gute Arbeit, auf jeden Fall, das darf man nicht leugnen. Und dann oft stellt sich für mich halt die Frage, wenn ich jetzt von der Genossenschaft aussteige und danach einen sehr klassischen Ansatz wieder bei meinem eigenen Wein.
Kann ich auch drinbleiben, ne?
ja, mir erschließt sich oft der Sinn eigentlich dann.
Ja gut, da kann natürlich unternehmerischer Eifer eine Rolle spielen, dann nach dem Motto, ich will es auf eigene Kappe probieren, will vielleicht auch noch höhere Preise erzielen.
Ich denke auch, dass oft eigentlich der unternehmerische Gedanke die erste Rolle da spielt. Man muss aber auch mittlerweile sagen, man ist jetzt als Selbstvermarkter keine Besonderheit mehr. Also es gibt schon wirklich viele mittlerweile. Und deswegen ist es schon zum Teil auch schwierig dann.
Ja.
Eine sinnvolle und gute Marktstruktur auch in Südtirol direkt aufzubauen.
Ja, das ist ja dann im Grunde genommen ein Startup oder eine Unternehmensgründung. Und du musst dich natürlich dann auf dem Markt erstmal sichtbar machen. Ne? Und das ist klar, das ist nicht ganz einfach.
Ja, genau. Also ist in den letzten Jahren eher schwieriger geworden, würde ich mal sagen.
Und du hast natürlich schon die Begründung geliefert, wieso das für dich, für euch der richtige Schritt war, weil du eine andere Idee vom Weinmachen hast, ne?
Genau.
Die du in der Genossenschaft so hättest nicht umsetzen können. Erzähl doch mal, was ist deine Idee vom Weinmachen?
So, wenn wir da nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen wollen, an die Schulzeit von Veit Zwickheim, als ich rausgekommen bin, da kannte ich eigentlich nur den Südtiroler Wein. Und das war auch das Beste. Ich habe vorher nicht so viel probiert, ich kannte nur das. Die Kellermeister natürlich oder auch die Mitglieder von der Genossenschaft, die loben ihre Arbeit, ist ja klar. Und effektiv war das Wein für mich, der hat so zu schmecken. Durch das Probieren in der Schule bin ich dann auch eigentlich draufgekommen, dass das Wein auch noch viel mehr kann, dass Wein viel spannender sein kann. Man hat es oft gesehen an den leeren Flaschen am nächsten Morgen, was am besten war und was nicht. Leider waren die Weine, was ich von zu Hause oft mitgenommen habe, nie leer, kann man so sagen. Und das war schon so ein Erlebnis, was mir ein bisschen die Augen auch geöffnet hat. Und deswegen durch immer weiter Kosten, durch immer mehr Regionen entdecken, Länder entdecken, hat sich einfach ein anderes Weinbild gezeichnet, als wie das, was ich jetzt bei uns vorgefunden habe.
Beschreib doch mal so idealtypisch das eine und das andere. Was hast du bei euch vorgefunden an, sagen wir mal, an Stilistik? Und was hast du kennengelernt und was hat sich dann für dich als interessanter herausgestellt?
Bei uns vorgefunden habe ich eigentlich immer recht kraftvolle, schwere, alkoholreiche Weine. Ich will es jetzt nicht übertreiben, also die Weine hatten schon eine gewisse Frische durch die Höhenlage und so weiter, aber es war halt immer sehr körperreich und voluminös, auch durch den Alkohol geprägt, in der Nase immer die Primärfrucht extrem herausgearbeitet. Und das hat mir dann eben nicht mehr so gefallen, sobald ich eigentlich Weine dann kennengelernt habe, die was ein bisschen länger auf der Hefe waren, die was ein bisschen feine Reduktion mitgebracht haben, die was im Trunk einfach unglaublich Frische hatten. Trotz weniger Alkohol eine extreme Länge, eine schöne Fülle. Und die, also für mich ist das Wichtigste immer, man muss einfach trinken.
Ja.
Und das hat mir eigentlich bei unserem Weinen von der Heimat dann oft gefehlt.
Okay, die haben ein Stück weit auch satt gemacht.
Genau, ja.
So ein Schluck ist dann oft ganz schön, ne? So ein halbes Glas, dann okay. Aber das Bedürfnis, dann dran zu bleiben und das zweite Glas sich einzuschenken, das lässt dann schon das Bedürfnis nach, ne?
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Leider. Und das wollte ich ein bisschen ändern.
Also das ist dein Ideal und wie kommt man dahin? Was muss man tun oder was tust du? Wie bestellst du, wie pflegst du die Weinberge und wie organisierst du dann die Vinifizierung, die Weinbereitung, also alles das, was im Keller passiert?
Wir waren Traubenproduzenten in der Genossenschaft und da natürlich gibt es zwei Punkte, die was für ein Traubenproduzent wichtig sind. Das sind einmal, dass du die Menge am Ende des Jahres ablieferst und zum Zweiten ist es nach wie vor so, dass du die Zuckergradation ablieferst.
Ja. Also hohe Mostgewichte, ne?
Hohe Mostgewichte, genau. Passiert jetzt mittlerweile auch ein bisschen ein Wandel, dass die Weinbergsarbeit auch mit bewertet wird. Aber zu unserer Zeit war es effektiv so, die volle Menge mit hohem Mostgewicht, dann war es gutes Weinbaujahr. Jetzt passt das natürlich nicht zusammen mit dem beschriebenen Weinbild, was ich dann lieben gelernt habe. Und da müssen wir dann schon jetzt effektiv im Weinbau ansetzen und haben da einige Dinge geändert. Der erste Schritt war eigentlich, dass wir auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben. Das hatte zur Folge, dass der Ertrag von sich aus schon zurückgegangen ist. Die Reben sind ausgeglichener geworden, Wachstum ist zurückgegangen und wir hatten eigentlich dann schon einen recht harmonischen Ertrag. Also da sprechen wir jetzt, wenn wir Silvaner hernehmen, da sprechen wir so von 8.000, 9.000 Kilo auf dem Hektar. Und das geht dann auch runter bei Spätburgunder zum Beispiel auf 5.000 Kilo auf dem Hektar. Und dadurch ist es uns dann eigentlich möglich geworden, dass wir früher lesen können. Weil die Trauben waren früher physiologisch reif.
Ja.
Durch weniger Ertrag haben wir trotzdem die Struktur, trotzdem die Fülle im Wein. Aber das Ganze halt viel, viel eleganter.
Okay, verstehe. Oft ist es ja so, wenn du nur den Ertrag reduzierst, ne, dann kriegst du auch, wenn du den Erntezeitpunkt ähnlich wählst wie früher, natürlich mehr Konzentration, also auch mehr Zuckerkonzentration. Das verhinderst du, indem du deutlich früher erntest. Ne?
Genau. Wir reduzieren an sich auch den Ertrag nicht oder nur minimalst. Also manchmal macht man eine Feinjustierung. Der Effekt war eigentlich, dass mit der biologischen Bewirtschaftung das Pflanzenwachstum sich harmonisiert hat, sich beruhigt hat und dadurch die Rebe von sich aus schon weniger Trauben geliefert hat. Also das hat sich eigentlich von alleine.
Ja, das ist natürlich ideal, ne? Wenn die Pflanzen dann in ein neues inneres Gleichgewicht kommen, das zu ihnen passt.
Genau, und das bin ich froh, dass das so funktioniert hat, weil sonst würde es auch mit der früheren Lese nicht hinhauen. Wir lesen ungefähr, also eine Woche sind wir immer vor den Kollegen dran, manchmal auch zwei Wochen, hängt vom Jahr ein bisschen ab. Aber trotzdem durch der frühen Lese, da wir weniger Ertrag haben, sind die Trauben trotzdem reif. Also wir können jetzt halt, wir brauchen nicht mehr 14 Volumensprozent im Silvaner, damit alles reif schmeckt, sondern es geht halt auch mit 12,5.
Ja.
Und dann sind wir schon in den Schritt von dem Drinking Wein einfach, ja, da haben wir schon einen Sprung gemacht, nicht nur einen Schritt.
Musstest du auch, was das Laubmanagement anbelangt, die Dinge ein bisschen neu justieren?
Vom Laubmanagement her weniger, weil wir das für die Genossenschaft auch schon immer sehr moderat gehalten haben. Vielleicht ein paar Leute, die was öfter in Südtirol waren oder mehr im Bozener Raum, kalter Niegegend, haben da ein anderes Bild, weil da sind die Weingüter meistens radikal entblättert. Also die Trauben stehen komplett frei. Das war bei uns im Eisacktal von der Genossenschaft her eigentlich auch schon nie gewünscht. Deswegen hat man das eigentlich immer schon eher ein bisschen weniger Blätter rausmachen, mehr von innen rausmachen und halt die Schattenseite ein bisschen mehr entblättern, damit wir mit dem Pflanzenschutzmittel besser hinkommen. Das war schon recht harmonisch eigentlich, auch schon zu Genossenschaftszeiten.
Und die Erziehung noch auf der Pergel oder schon moderner?
Wir sind schon moderner. Wir haben jetzt alles auf Guyot. auf Spalier, hatten wir eigentlich auch schon, also seit meine Mutter den Weinbau kennt, hatten wir das immer schon auf Gujo gezogen. Genau. Früher waren es mal Bergen, früher war es von sich aus sowieso schon ein anderes Weinbaubild, weil die Leute mussten ja auch was essen und nicht nur trinken. Deswegen dort, wo wir jetzt eigentlich den Weinbau, die ganzen Rebzeilen haben, war früher immer ein Acker zwischen den Trockenmauern und in jedem Acker stand dann eine Bergel und das war dann der Wein für den Eigengebrauch.
Ich habe jüngst mit dem Südtiroler Winzer gesprochen, der meinte, auch die Perkel ist möglicherweise auch im Zuge der Erwärmung und des Klimawandels gar nicht so verkehrt.
Das sehe ich auch so. Durch der Berge hast einfach eine gute Beschattung. Also das macht es sicher interessant. Der Nachteil natürlich ist, sie ist aufwendiger in der Pflege und auch anfälliger für Krankheiten. Deswegen, also für unseren Betrieb jetzt, sehe ich die Berge jetzt nicht als sinnvoll an.
Ja, es ist eher so wahrscheinlich auch gemeint gewesen in diesem Falle, dass wenn sie existiert und wenn wir da vielleicht auch schon 40, 50 Jahre alte Stöcke stehen haben, dass in dem Moment es wenig Sinn macht, sie zu ersetzen. Neu zu etablieren ist sicherlich eine andere Geschichte.
Wenn jetzt so alte Stöcke stehen hast, dann natürlich wäre es Blödsinn, die rauszumachen, weil die haben sich ja auch schon gefunden und der Ertrag ist stabil, der Ertrag ist auf einem sinnvollen Niveau. Neupflanzung Bergel, das kann dann natürlich schon auch liefern. Zum Teil dann auch nicht qualitätsfördernd, würde ich sagen.
Aber wenn ich jetzt nochmal zu deiner Idee vom Weinmachen zurückkomme, habe ich das richtig verstanden, dass der Ausgangspunkt, der Fokus, auf den alles zulaufen soll, ein bestimmtes stilistisches Ideal ist, das du ja vorhin beschrieben hast, ne? Also Weine mit weniger Alkohol, Weine mit sehr viel Frische, mit einer wirklich lebendigen Säure, mit viel Energie. Wenn das Ideal ist, dann schaust du im Weinberg und dann auch im Keller, was da zu tun ist, damit das gelingt. Ist das jetzt richtig beschrieben von mir?
Das ist richtig beschrieben. Wie gesagt, von weinbaulicher Sicht einmal Ertrag in den Griff bekommen und dann Lesezeitpunkt, das ist natürlich alles, kann man sagen. Mittlerweile funktioniert es nicht mehr, lesen wir die Woche oder nächste Woche, die Zeit ist vorbei. Und im Keller geht es dann eigentlich so weiter, dass wir die Weine Wein werden lassen und einfach dem Weinen Zeit geben. Wir schauen die Eingriffe auf ein Minimum zu reduzieren. Zusammengefasst kann man sagen, dass bei uns die Weißweine, die werden in kleinen Kisten gelesen, danach mit den Füßen eingestampft, dann in einer so alten Kochpresse gepresst, sehr lange gepresst, das ist uns sehr wichtig. Das geht dann schon 15, 20 Stunden, manchmal auch noch länger. Damit man dem Wein auch eine schöne Struktur mitgeben kann.
Eine einzige Korbpresse oder hast du zwei davon?
Wir haben eine Korbpresse und seit diesem Jahr jetzt eine Spindelpresse machen.
Okay.
Also Versuch. Also wir mögen lange pressen, wir mögen mit viel Druck pressen. Danach kommt der Most eigentlich direkt ins Holzfass. Zum Teil kleine Schwefelgabe, zum Teil auch nicht. Und dann wird das spontan vergoren und ja, bekommt erstmal Zeit. Das heißt, die Weine bleiben bis Ende August, Anfang September auf der Vollhefe im Fass liegen, reifen in der Zeit dann eigentlich auch in der Regel ohne Schwefel und dann sobald der neue Jahrgang vor der Tür steht, machen wir von den einzelnen Fässern den Verschnitt backen das Ganze nochmal in Edelstahl.
Okay.
Für so ein knappes halbes Jahr und dann wird abgefüllt.
Im Edelstahl dann, dass es sich nochmal die verschiedenen Cuvée-Bestandteile ein Stück weit auch miteinander vermählen oder amalgieren können. Ne?
Genau, damit sich der Wein nochmal harmonisiert, nochmal findet, auch nochmal ein bisschen klärt von sich aus. Wir füllen ja ohne Filtration ab und auch ohne Schönung. Deswegen ist so die Zeitspanne von 1,5 Jahre im Keller recht sinnvoll gewählt, damit man danach eigentlich ein stabiles und auch ein relativ klares Produkt in der Flasche her. Das heißt, die Weine sind alle komplett trocken, also da ist kein Restzucker mehr vorhanden und die Säure ist auch komplett abgedacht.
BSA gemacht.
Genau.
Verstehe. Ja, und dann musst du auch nicht mehr allzu viel dran machen, ne? Schön filtrieren, vielleicht eine kleine Schwefelgabe noch und dann ist gut, oder?
Genau, vor der Füllung bekommen die dann eine Schwefelgabe und das war's dann. Dann haut das eigentlich recht gut hin.
Also da scheinen ja ein paar unhintergehbare Prinzipien am Werke zu sein, die für dich wichtig sind. Ne? Du hast ja eine klare Vorstellung, wie du im Weinberg arbeiten musst, um das Ergebnis zu bekommen, was du haben willst. Und du weißt es auch im Keller. Gibt es denn auch Jahrgänge, sagen wir mal, wo man gezwungen ist, auch mal pragmatisch zu sein und die Dinge ein bisschen anders zu machen, als es einem so vorgeschwebt hat?
Dafür sind wir jetzt auch vielleicht zu wenig lange im Geschäft.
Ja.
Weil seit 21, also jetzt ja, gerade mal 3 Jahrgänge gemacht. Bis jetzt waren wir sehr konsequent an dem Vorgehen, wie beschrieben. Ja, das hatte schon oft nicht so schöne Tage beschert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an 23 denke, an die Spätburgunder-Ernte, die was jetzt nicht so prickelnd war, da hat man dann halt durch das Aussortieren im Weinberg eine Stundenleistung bei der Lese von 11 Kilogramm pro Kopf. Und das natürlich ist nicht schön. Ich muss sagen, ich bin dann auch ein Mensch, der was das relativ schnell vergisst. Also ich jammer da nicht hinterher. Und wenn ich jetzt den Wein im Fass probiere, dann denke ich mal, gut, dass wir es gemacht haben. Also da sind wir schon sehr konsequent. Anderes Beispiel, zum Beispiel 22 waren die Gärungen nicht so prickelnd. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Schlussendlich haben wir jetzt immer noch ein Fass Silvaner im Keller liegen, was noch beim Gären ist, wurde halt nicht abgefüllt.
Ja.
Muss man halt überlegen. Entweder man will unfiltriert, weil man daran glaubt, dass die Filtration einfach auch den Wein was wegnimmt. Dann muss man halt mal ein süßes Fass hinten lassen.
Ja.
Und ansonsten halt filtrieren. Also wir haben uns entschlossen, dem Fass noch ein Jahr Zeit zu geben.
Ja, dann berichte mal, was draus geworden ist.
Momentan sind wir jetzt gerade bei 2 Gramm Zucker noch. Also es ist im Endspurt, schmeckt richtig gut. Bin sehr zufrieden. Auch sehr stabil für so lange Gärung, muss ich sagen. Und dann schauen wir, sobald es komplett trocken ist, ob wir eine Sonderabfüllung oder eine separate Abfüllung machen. Ob wir irgendwie im Verschnitt ein bisschen gehen. Das steht noch offen, weil solange die Gärung nicht komplett fertig ist, verändert sich der Wein auch wirklich von Tag zu Tag. Wir probieren auch nicht allzu viel im Keller, weil es eigentlich während den Gärungen wenig Sinn macht, aus meiner Sicht. Weil sich die Weine sowieso stark verändern. Und sobald die dann abgeschlossen sind, dann kriegt man das erste klare Bild, finde ich.
Also gelegentlich braucht man ein stabiles Nervenkostüm, Gelassenheit bewahren, weil da auch mal Dinge passieren, die anderen möglicherweise in so einem Fall dann schlaflose Nächte bescheren würden.
Ganz klar. muss man ein bisschen ruhig bleiben, gute Nerven bewahren und auch eventuell mal mit einem Verlust auch leben können. Wir hatten es bis jetzt zum Glück noch nie, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir irgendwann ein Fass Essig im ja. Keller stehen haben. Also das gehört zum Spiel dazu, wenn man so arbeitet. Und da muss man halt drüber stehen, mit dem muss man leben können.
Und der Keller ist unterirdisch und gut gekühlt?
Der Keller ist auf zwei Seiten unterirdisch, also im Hang reingebaut.
Ja.
Die Vorderseite ist eben rein, sozusagen.
Mhm.
Funktioniert gut, die Kühlung, also die natürliche Kühlung. Wir haben keine Kühlung, keine künstliche Kühlung. Es geht halt jetzt im Sommer so auf 18, 19 Grad hoch. Finde ich auch gut so, weil wenn die Weine jetzt noch gären, die sollen nur nochmal auch guten Impuls bekommen,
ja, ja.
damit das weitergeht. Feuchtigkeitstechnisch auch ideal, weil unser Gutshaus ist auf Fels gebaut und das heißt, das sickert auf der Hinterseite, die was unter der Erde ist, sickert sogar immer konstant Bodenwasser rein, also Wasser rein, dann haben wir über das ganze Jahr immer so 80-85% Luftfeuchtigkeit.
Cool,
ja.
Mm.
Und das haut wirklich super hin. Wir haben wenig Weinverlust vom Holz,
ja.
von den Holzfässern,
ja.
aber zu wenig Luftfeuchtigkeit, damit alles schimmelt.
Ja.
Und das ist schon angenehm. Das bleibt alles sauber, trotzdem ja, ist der Verlust eigentlich
ideal. Ideal. Ja, weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, also so ein Keller, ne, spielt ja meines Erachtens immer auch eine ganz große Rolle, weil es ist ja quasi die Umgebung, innerhalb der der Wein entsteht. Und so wie die Rebe draußen ihre Umgebung hat, so hat der Wein im Keller auch eine Umgebung. Und da kann man sagen, was man will. Diese Umgebung ist durchaus einflussreich. Ne?
Und da gebe ich da absolut recht. Bin ich derselben Meinung. Das beeinflusst also den Wein an sich und auch, glaube ich, die Weinstilistik auch schon,
ja.
was rauskommen kann bis zum Schluss.
Ja, Carsten sagt das auch, Carsten Salwächter, und er ist ja auch happy, ne, dass er da so einen genialen Keller zur Verfügung hat.
Ja, der Keller ist ganz genial. Von der Größe und vom Keller an
ja.
sich.
Ja, das ist der Hammer, ne?
Das ist Wahnsinn.
Ja, absolut. Und jetzt mal, Daniel, deinen Ideen und wie du sie umsetzt beim Weinmachen hin nochmal zum Weingut insgesamt. Lass uns das mal für einen Moment in den Fokus bekommen. Du hast ja verschiedene Weinberge, du hast verschiedene Rebsorten und du willst ja mit all dem zukunftsfähig sein. Du willst dich so aufstellen, dass auch die nächsten 20, 30 Jahre gut geht, was du jetzt angefangen hast. Und was sind so die Basics nochmal? Welche Weinberge sind und welche Rebsorten?
Also wir bewirtschaften jetzt seit diesem Jahr 4 Hektar, aufgeteilt auf 3 Weinberge. Der Großteil liegt direkt hier am Hof in Tschütsch mit 2 Hektar. Da haben wir die Sorten stehen, Silvaner, Riesling, Spätburgunder.
Mhm.
Dann haben wir einen Weinberg von meinem Onkel dazu bekommen in Klausen. Das ist 2 Dörfer weiter Richtung Bozen sozusagen.
Mhm.
Da haben wir Silvaner und Riesling stehen.
Okay.
Und dann haben wir noch unseren höchstgelegenen Weinberg. Der liegt in der Gemeinde Feldurns. Der heißt Holzer. Und da haben wir Riesling, Silvaner und Portugieser stehen. Also wir machen 4 Weine aus 4 Sorten. Wobei man ganz klar sagen muss, die Hauptsorte ist Silvaner.
Mhm.
Macht den größten Anteil aus. Danach kommen Riesling und Spätburgunder mit plus minus gleich viel Fläche. Und wir haben auch den Portugieser noch, was eigentlich nicht mehr typisch ist für unser Gebiet, aber wir haben uns entschlossen, dass wir das abfüllen möchten, weil wir eben im Holzer Weinberg die alten Rebstöcke dazu bekommen haben.
Ja, wäre schade drum, ne? Ja.
Das, also ich bringe es nicht übers Herz, 100-jährige Reben rauszumachen. Und ich muss auch sagen, ich bin einfach mit Wein happy. Der überrascht mich bis jetzt, die 3 Jahrgänge hat er mich immer überrascht, was eigentlich auch aus Portugieser so entstehen kann.
Ja, wir haben auch hierzulande in Deutschland ein paar spannende Portugieser. Man kann da durchaus einen sehr, sehr spannenden Wein draus machen, aber man kann auch einen nichtssagenden Typus erzeugen. Ne?
Absolut.
Ja. Ja, okay, da gibst du, hast du vor, diesen Rebsortenspiegel, den du gerade vorgestellt hast, zu bewahren? Ist das etwas, was so bleiben wird oder willst du es ergänzen oder sogar einschränken?
Ich habe im Sinn eigentlich den Rebsortenspiegel so zu bewahren. Was man in Zukunft jetzt natürlich dann angehen soll oder auch angehen muss, ist einfach die Sorten, was jetzt vielleicht nicht mehr im richtigen, an der richtigen Lage stehen, zur richtigen Lage zu bringen.
Okay, ja.
Ich denke da zum Beispiel an Riesling, wenn wir jetzt Riesling hier am Hof in Tschütsch haben, glaube ich, macht das in Zukunft weniger Sinn. Da bin ich schon eher wieder bei der Lage Holzer auf
also höheren
Lagen.
Höher, ja.
Da sehe ich es halt einfach spannender. Man merkt es auch jetzt, das bringt immer viel mehr Frische, viel mehr Säure mit, von dem Riesling ja eigentlich auch lebt. Und also wenn wir jetzt irgendwie was umfädeln oder neu pflanzen, dann gehen wir sicher nochmal höher rauf mit der Sorte Riesling und in der tieferen Lage wird es dann entweder mit Silvaner oder Spätburgunder ersetzt. Ich bin der Meinung, Silvaner wie auch Spätburgunder kann bei uns in den tieferen Lagen einfach mit der Wärme oder Silvaner Spätburgunder kann einfach ein großes Potenzial hervorbringen.
Ja, ja. Darf ein bisschen wärmer sein als beim Riesling.
Auf alle Fälle.
Ja. Und Kollegen im Eisacktal kultivieren ja auch Kerner, Müller, die ein oder andere Sorte noch. Das ist aber nichts, was dir vorschwebt.
Weniger. Einfach aus dem Grund, primär ist unser Ziel nicht, fruchtige Weine zu produzieren, primär fruchtige Weine zu produzieren. Kerner bringt das halt bringt das mit sich, dass das fruchtig wird. Deswegen fällt das schon mal weg, ebenso wie Gewürztraminer. Wir hätten Kerner, Gewürztraminer sogar noch hier am Betrieb stehen. Die Trauben werden aber verkauft. Weil wir es eben nicht selbst ausbauen wollen und werden dann Jahr für Jahr jetzt umveredelt auf die gewünschten Sorten. Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf Kerner zurückkommen, ist der wirklich mittlerweile stark verbreitet hier in der Gegend, macht jetzt für uns als Biobetrieb halt auch wenig Sinn, weil es extrem anfällig ist. Also das ist krankheitstechnisch eine Katastrophe.
Also da bist du jetzt ganz klar und lässt dich nicht in Versuchung führen von Kollegen, die auf andere Sorten setzen. Aber du musst natürlich auf eins gucken, nämlich wie kriegst du, und das ist ja für jeden jungen Betrieb eine große Frage, wie kannst du dich am Markt so positionieren, dass du A, gesehen wirst und dass du auch für den relativ großen Aufwand, den du ja in Weinberg betreibst und die relativ lange Verweildauer im Keller, das sind ja auch im Grunde genommen Kosten, die da entstehen, wie du die entsprechende Entlohnung oder Bepreisung hinbekommst. Wie gelingt dir das oder wo stehst du da im Moment?
Momentan sind wir sehr zufrieden. Wir sind jetzt hier gerade beim zweiten Jahrgang, was im Verkauf ist.
Also der 22er.
Genau, der 22er ist jetzt im Verkauf seit Ende Mai. Da kann ich auch nochmal auf die Schulzeit zurückkommen. In Veitshöchheim, ich habe natürlich das Glück, dass meine Kollegen schon gute Markt integriert sind und gute Sichtbarkeit haben und habe auch Hilfe von ihrer Seite bekommen zum Starten. Wenn man jetzt, das betrifft den Deutschlandmarkt, wenn man jetzt Südtirol, Italien anschaut, dann war es eigentlich einfach Glück, weil als wir losgelegt haben, haben unsere Vertreter und unser Händler für Italien auch losgelegt. Also die sind gleich umgestartet wie wir und die machen wirklich einen richtig guten Job. Und ja, es funktioniert recht gut, muss ich sagen.
Okay, also du musst nicht kämpfen um jede Flasche, die du unters Volk bringst, sondern das läuft.
Das läuft recht gut. Von alleine kann man jetzt nicht sagen, aber es läuft gut.
Es läuft gut.
Genau.
Ja, das ist doch wunderbar, Daniel. Und überwiegend jetzt noch in Italien oder schon überwiegend in Deutschland? Welcher Markt ist wichtiger?
Italien ist wichtiger. Also ich würde sagen, 2/3 von unserer Produktion bleiben in Italien und Südtirol. Also Südtirol-Markt ist nochmal separat geregelt. Da haben wir eben 3 Vertreter, was für uns eine gute Arbeit verrichten. Und 1/3 geht dann Export sozusagen. Mhm. Das heißt, da nach Deutschland haben wir 2 Wiederverkäufer. Und jetzt im September kommt dann in Österreich einer.
Okay, dann sag doch mal den Hörerinnen und Hörern, wo in Deutschland kann man deine Weine bekommen?
Wir sind bei Weinfurore und bei Weinkombinat Hugel gelistet.
Okay, Weinkombinat Hugel und Weinfurore. Die sind beide haben beide eine Online-Präsenz und da kann man sich mal umgucken, ne?
Genau.
Ja, perfekt. Die Gastronomie ist auch interessiert schon oder sind das eher dann Händlerbeziehungen?
Unsere Weine waren, wenn wir es jetzt Südtirol, Italien mal betrachten, hauptsächlich in der Gastronomie konsumiert, auch eher in der höheren Gastronomie, wo ein Sommelier dahinter steht, wo der Wein auch erklärt werden kann. Da sind wir auch ganz froh darüber, weil das primäre Ziel von mir ist eigentlich, den Weinberg und den Keller im Griff zu haben, meine Arbeit doch gut zu machen und den Verkauf gerne an Dritte abzugeben, die was das für uns erledigen, einfach damit wir den Fokus wirklich auf der Produktion haben und uns da auch alle Jahre qualitativ noch steigern können. Und nicht unbedingt mit Tourist XY 1,5 Stunden im Verkostungsraum, den was wir gar nicht besitzen, verkosten und Geschichten erzählen, das ist eigentlich nicht so meins.
Ja, das hat zwar auch seinen Reiz, ne, wenn man nah am Endverbraucher dran ist und man braucht natürlich aber die Manpower in der Familie oder darüber hinaus, um das tatsächlich stemmen zu können. Und ich kann das gut verstehen, Daniel, wenn du sagst, ich muss mich konzentrieren und ich will all meine Kraft in den Weinberg letztendlich stecken und lass den Verkauf Menschen übernehmen, die was davon verstehen. Aber nichtsdestotrotz kann man dich ja demnächst in Deutschland, glaube ich, treffen. Du hast vorhin von dem Silvaner Festival gesprochen, das ja Anfang August, ich glaube am 3. August, im Saale Unstrut bei Conny und Evi stattfindet.
Ich freue mich riesig drauf. Das wird sicher ein gutes Fest. Bei Conny kann es ja auch anders gar nicht sein. Und genau wie du gesagt hast, am 3. August ist eine Verkostung und danach gibt es noch am Abend Musik und Weinbar. Ich glaube, da kann man sich ganz gut gehen lassen.
Ja, wenn ich nicht dieses Wochenende in der Nähe von Freiburg am Kaiserstuhl wäre, dann hätte ich den Weg zu Conny und Evi ganz sicher angetreten.
Das ist schön zu hören.
Ja, da versammelt sich einfach diese Silvaner-Gang, das alles in einer Runde mal A zu verkosten und zweitens auch diesen Menschen mal so zu begegnen in so einer lockeren Atmosphäre, ist natürlich was Feines.
Es ist eine gute Gelegenheit, auch wirklich viele renommierte Betriebe probieren zu dürfen, kennenlernen zu dürfen. Und auch extrem schöne Bandbreite einfach von
Silvaner. Von
komplett Naturwein, Silvaner bis bisschen klassischer Silvaner, da ist alles mit dabei. Ja. Ich glaube auch, um die Sorte zu verstehen, das kriegt man da ganz gut mit.
Ja, absolut, ein idealer Ort, um genau dieses Silvaner-Spektrum, dieses moderne Silvaner-Spektrum kennenzulernen. Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich und habe nur noch eine einzige Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es eigentlich so weitergeht, wie es gestartet ist. Dass man hoffentlich jetzt für die nähere Zukunft 24 nach doch einigen Problemen noch eine schöne, gesunde Ernte einfahren können. Dass wir weiterhin viel Freude an der Arbeit haben, keine Angst vor der Arbeit bekommen und dann wird das sicher eine spannende Sache werden.
Ja, für all das wünsche ich dir nur das Beste und sende nochmal einen Gruß nach Tschötsch.
Vielen Dank, Wolfgang.
Danke dir sehr, hat Spaß gemacht. So ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem jungen Eisacktaler Winzer Daniel Siegmund, der 2017 nach Deutschland ging, um ein ganz und gar unerwartbares Glück zu finden. Die Begegnung mit handwerklichen, naturbelassenen Weinen und der Austausch mit Carsten Saalwächter und Co. veränderte alles. Daniel hat heute sein eigenes Weingut und das Eisacktal einen aufgehenden Stern. In genau 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem interessanten Winzerpaar aus dem Weinbaugebiet Mittelrhein, die nicht nur extrem originelle Weine auf die Flasche ziehen, sondern parallel auch noch anderen hochkarätigen Aufgaben nachgehen. Sie in einem Luxemburger Weinlabor, er als Wissenschaftler in Geisenheim. Lasst euch überraschen, um wen es sich handelt und wer dann am Mikrofon bei Genuss im Bus Platz nehmen wird. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.